Herzlich willkommen in der Stadträderei. Heute zur 37. Folge Kaputte Kommunikation, Wege zum konstruktiven Streiten. Mein Name ist Fee Thyssen und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich zusammen mit meiner Kollegin
Christine Grüger.
Ja, Christine, heute geht es eben um die kaputte Kommunikation, ausgelöst durch das Buch der defekten Debatten. Kannst du vielleicht mal kurz erläutern, was eigentlich der Anlass ist zu dieser Folge?
Ja, Fee, wir haben ja schon vor Corona auch immer schon gemerkt, dass in unseren Veranstaltungen die Menschen immer empörter werden, der Ton rauer wird, Politikerinnen eher zögerlich werden mit ihren Entscheidungen, es zu langen Streitereien dann kommt und auf allen Seiten so eine Unzufriedenheit herrscht. Und wir haben das immer so punktuell festgestellt. Und dann kam aber im Herbst 2024 ein Buch heraus mit diesem Wahnsinnstitel Defekte Debatten, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen. Und als ich mit Julia Reuschenbach die Buchvorstellung hörte und wie sie die Zusammenhänge da auf einmal schilderte, war das für mich und meiner Freiburger Kollegin hier ein richtiges Aha-Erlebnis. Und dann haben wir gemerkt, das sollten doch mal mehrere Menschen einfach mitbekommen. Und das war unter anderem ein Grund, warum wir zu diesen defekten Debatten die beiden mal nach Freiburg eingeladen haben. Also wir wollten eigentlich wissen, woran liegt es, dass das alles so defekt ist und wo man es möglicherweise reparieren kann.
Ja, und wenn du sagst die beiden, dann meinst du das AutorInnen-Team dieses Buches. Und das ist neben Dr. Julia Reuschenbach, die eine versierte und sehr häufig gefragte Politikwissenschaftler ist von der FU Berlin, ist es auch Corbinian Frenzel, ebenfalls Politikwissenschaftler und langjähriger Radiomoderator beim Deutschlandfunk Kultur, unter anderem mit dem Studio 9, der Tag mit.
Ja, die beiden sind, das wird man auch gleich merken, ein sehr eingespieltes Team, nicht nur, weil sie ihr Buch zusammengeschrieben haben, sondern weil sie auch natürlich zusammen in dem Studio 9 schon diverse Gespräche so über Wahlkämpfe, Bundestag, auch alles, was jetzt gerade so auf der bundespolitischen und internationalen Ebene stattfindet, gesprochen haben. Und was das Schöne an Julia Reuschenbach ist, dass sie eben diese Medienerfahrung schon hat in Podcasts, in Talkrunden, sie sitzt bei den Tagesthemen und sie ist eine Frau, die einfach wunderbar erklären kann. Und das Gleiche ist natürlich auch bei Corbinian Frenzel der Fall, dass sie wirklich die Intention haben, wir möchten, dass die Leute das auch wirklich verstehen und nicht nur auf einer akademischen Ebene reden. Insofern waren die beiden natürlich genau richtig für uns.
Ja, und Dr. Julia Reuschenbach hatten wir im Herbst dann aufgrund dieser Buchpublikation ja schon einmal im Podcast eingeladen in unserer, muss ich nachschauen, 34. Folge, wo es um die Zukunft in unsicheren Zeiten ging und insbesondere um gesellschaftspolitische Herausforderungen. Da haben wir mit ihr und weiteren Gästen darüber gesprochen, was machen eigentlich diese unsicheren Zeiten mit den Menschen und wie verändert sich Gesellschaft? Vor welchen Herausforderungen stehen wir? Und da hat sie sehr schön erklärt, wie eben, ja, wir alle ungeduldiger werden, reizbarer werden, auch schneller wütend werden oder auch unsicherer werden in der Auseinandersetzung eben miteinander, wenn vielleicht auch mal verschiedene Meinungen und Argumente aufeinander prallen. Und das ist sozusagen ein, ja, so ein bisschen ein Vorläufer für diese Folge, die wir jetzt gleich hier aufnehmen oder gemeinsam hören können. Denn da geht es viel mehr darum, mal wirklich zu verstehen in diesem Setting, was du gerade auch geschildert hast, was sind denn eigentlich defekte Debatten? Auf welchen Ebenen findet das warum eigentlich zwischen wem dann auch statt? Und was kann man vor allem aber auch dagegen tun? Und da kommen die beiden mit sehr konkreten Vorstellungen, die an dem Abend dann auch in der Lesung im Literaturhaus Freiburg du ja auch mit deiner Kollegin Katrin Würterle aus den beiden so schön herausgekitzelt haben.
Katrin Würterle ist auch Politikwissenschaftlerin und hat Rhetorik studiert in Tübingen, ist jetzt hier in Freiburg Organisationsentwicklerin und Coach. Und das war sozusagen unser gemeinsamer Abend im Austausch, dass sie gesagt hat, wir müssen die unbedingt jetzt mal einladen und wir wollen es hören. Ein Punkt noch, weil du erwähnt hast, über was wir reden. Eines dieser Hauptpunkte ist natürlich, wie gehen wir mit Populisten um? Das hat uns ja lange während des Bundestagswahlkampfs beschäftigt, wie man mit dieser Argumentation, mit deren Kommunikation umgeht. Und das Schöne daran ist, dass sie uns sehr bewusst machen, dass wir denen nicht auf den Leim gehen, sondern die Taktik dahinter erklären. Und das finde ich auch nochmal sehr erhellend. Das hat ja auch unsere Zuhörerin dann so mitgenommen. Aber genug der Vorworte, würde ich sagen. Wir fangen einfach mal an. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Er ist etwas länger geworden, dieser Podcast, aber es gab auch viel mitzuteilen.
Dr. Reuschenbach, wir haben ja schon mal miteinander gesprochen zu Planung in unsicheren Zeiten und wir sind nach wie vor in turbulenten politischen Zeiten. Sie haben auch gerade gesagt, Sie haben ein paar Nachtschichten hinter sich. Kommen Sie überhaupt noch zur Ruhe oder sind Sie im Dauereinsatz?
Ach, inzwischen geht's wieder. Wir sprechen ja jetzt knapp 6 Wochen nach der Bundestagswahl und ich würde sagen, so das größte Durcheinander ist vorbei. Das betrifft dann schon wirklich so die ersten 1, 2 Wochen nach der Wahl. Aber gleichzeitig sieht man eben, dass sowas dann doch nachhallt. Ne? Wir haben noch keine neue Regierung. Wir sehen, dass wir jetzt sehr schwierige Mehrheitsverhältnisse im Parlament haben und anderes. Und klar, das beschäftigt eine Politikwissenschaftlerin, aber genauso auch, dass in 1,5 Wochen das Sommersemester anfängt und Lehrveranstaltungen geplant werden müssen. Also es ist jetzt nicht nur die große Politik, es sind auch die Alltagsdinge. Aber es stimmt, ich habe wegen eines großen Forschungsantrags die letzten Nächte sehr wenig geschlafen und freue mich auf Nächte mit mehr Schlaf.
Ja, Herr Frenzel, Frau Reuschenbach war des Öfteren bei Ihnen schon im Deutschlandfunk, auch im Podcast. Dennoch, wie sind Sie denn zusammengekommen, um dieses Thema so zu bearbeiten, dass ein Buch daraus entsteht?
Na, die Antwort müsste eigentlich auch Julia besser geben, denn sie war diejenige, die diese Anfrage mal ursprünglich bekommen hat vom Surkamp Verlag und dann auf mich zukam. Also ich bin eigentlich nur der Gefragte, ob ich mit tun werde. Aber was vorher passiert ist, weswegen sie auf die Idee kam, wir haben häufiger am Rande von Sendungen, die wir gemeinsam hatten, aber auch darüber hinaus, eigentlich so gemeinsam den Kopf geschüttelt über bestimmte Dinge, die passieren, haben uns häufig gefragt, warum passieren eigentlich die gleichen oder ähnliche Fehler immer wieder, wider besseren Wissens eigentlich auch. Und das war so ein bisschen der Ursprung, wie das Ganze entstanden ist. Und dann hat sie mich freundlicherweise gefragt, als sie eigentlich gefragt wurde, ob sie ein Buch schreiben will, ob ich da mitarbeiten würde. Und so ist es dazu gekommen.
Ich kann vielleicht noch einen Satz ergänzen, weil die ursprüngliche Anfrage war gar nicht eine für dieses Buch, das es jetzt geworden ist, sondern eine für ein Buch über den Aufstieg der AfD, nachdem ich in einem anderen Podcast zu Gast sein durfte, nämlich bei der Zeit im Podcast Das Politikteil. Als die AfD Anfang 23, im Frühjahr 23, man so eine steigende Tendenz in den Umfragen immer sehen konnte. Und dann hat der Surkamp Verlag sich bei mir gemeldet und ich habe aber gesagt, ich möchte das nicht machen, ein Buch über den Aufstieg der AfD, weil dafür gibt es genug Bücher, also und auch tolle Kolleginnen und Kollegen, die dazu schon viel geschrieben haben, sondern meine größere Sorge neben diesem Aufstieg der AfD gilt eigentlich der Tatsache, dass vieles von dem, was nicht gut läuft im öffentlichen Diskurs, nur mittelbar mit der AfD zusammenhängt. Also man macht es sich eben auch relativ einfach, wenn man sagt, naja, die Populisten wieder. Davon ist ganz viel wahr, aber die anderen tragen eben Mitverantwortung. Und daraus ist, gepaart mit dem, was Corbinian gerade schon erklärt hat, eigentlich der Wunsch entstanden, über Debattenkultur insgesamt nachzudenken. Und so sehr Politikwissenschaft was Tolles ist, in dem Moment, wo man sich dafür entscheidet, weiß man auch, dass man absolut an seine Grenzen kommt. Denn die wichtigsten Akteure öffentlicher Debatten sind Medienvertreter. Und deswegen war es total, also nicht nur naheliegend, sondern es war eigentlich unabdingbar oder zwingend notwendig, dass diese Perspektive eines Journalisten, einer Journalistin eben auch eine Rolle spielt in diesem Buch. Und Corbinian war so verrückt, sich darauf einzulassen.
Wir kommen gleich noch zu der Entstehungsgeschichte und zu dem Schreibprozess, der uns dahinter interessiert. Aber wir haben ja noch eine dritte mit im Bunde, nämlich Katrin Württele. Und Katrin, du hast jetzt mit vorbereitet, was wir nachher live machen. Und sie hat dann schon gesagt, oh Gott, sie kommen, du warst leicht aufgeregt. Wie geht's dir denn so als Moderatorin jetzt neben diesen beiden hier zu sitzen, die du zum Teil ja auch schon seit Jahren hörst?
Ja, also ich bin ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen, und sie höre ich, glaube ich, permanent oder sehr, sehr oft seit 2017 und seit der Corona-Krise noch mehr, weil ich dann natürlich auch viel im Homeoffice war. Und Frau Dr. Reuschenbach, Sie erlebe ich natürlich bis dato im Fernsehen.
Jetzt
und
live.
Jetzt live, ne? In den Podcasts jetzt auch mehr, die habe ich mir natürlich im Vorfeld, also den einen oder anderen mal angehört. Aber umso schöner, dass wir jetzt heute hier gemeinsam sitzen und ich freue mich riesig drauf, bin auch auf heute Abend, wenn Publikum da sein wird, mega gespannt. Und jetzt bin ich aber erstmal gespannt, was wir in den Podcast reinbekommen.
Mhm. Ja, und in dem Podcast geht es ja um das Buch Defekte Debatten und auch um Möglichkeiten, besser streiten zu lernen. Wie ticken Sie denn da selber, Frau Dr. Reuschenbach? Streiten Sie gerne oder gehen Sie Meinungsverschiedenheiten lieber aus dem Weg?
Das ist eine schöne Frage, weil, also ich bin ja gar keine Psychologin. Ich weiß aber, am Tisch sitzen Menschen, die zumindest anteilig Kenntnisse dieses Faches haben. Und ich würde ja denken, eigentlich darf man die Frage jemand anderem stellen, der dann über einen selber spricht.
Ich kann insofern
kann Corinna die Frage sicherlich beantworten oder er kann mir zustimmen. Ich bin überhaupt kein konfliktscheuer Mensch. Im Gegenteil, ich streite nie gerne, aber ich streite jederzeit, wenn ich das Gefühl habe, dass Streit weiterhelfen könnte, um Dinge klar zu ziehen, vielleicht auch um was zu sortieren, zu reinigen, zu ordnen. Und ich bin ganz, ganz schlecht darin, Dinge runterzuschlucken, für mich zu behalten, in mich reinzufressen. Das hält eine halbe Stunde und dann ist es ein bisschen wie so ein Schnellkochtopf, den man angeschaltet hat, dann geht der Deckel auch hoch. Und das ist aber, also ich will nicht sagen, es tut mir aber gut, aber ich merke, dass ich das für mich schon auch brauche, Dinge im Zweifel auch im Streit mal vielleicht gar nicht auch zu entscheiden, vielleicht geht man auch auseinander und der Streit ist oft ungeklärt immer noch, aber ich muss sie besprechen, ich brauche die Kommunikation über das, was im Raum steht.
Jetzt haben Sie dieses Buch geschrieben, wie lange haben Sie denn da so die Schreibzeit gehabt, frage ich mich, und vor allen Dingen, haben Sie während des Buches gestritten?
Ja, sehr zu meinem Leidwesen, denn ich bin das komplette Gegenteil von Julia in der Hinsicht. Also ich bin,
was ich nicht wusste, als ich ihn gefragt habe, ob er das Buch mit mir hat.
Aber sie würden es wieder tun.
Es gab Phasen darüber, da habe ich gedacht, nein.
Ja.
Aber er, glaube ich, auch. Aber ich glaube, wir haben, also ich will die Antwort nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, wir haben schon auch viel genau darüber gelernt und das ist natürlich auch der Grund, warum man dann im Zweifel immer sagen würde, man würde es wieder tun, weil der Lerneffekt ja sehr schön ist.
Also ich meine, das war insofern wirklich spannend, weil wir haben ja natürlich angefangen in der Annahme, dass wir bei ganz vielen Punkten sehr nah beieinander sind, einen ähnlichen Blick auf die Dinge haben und haben dann festgestellt, wie sehr das auf einer gewissen Oberfläche gilt, aber sobald man dann in Details kommt, natürlich nicht mehr gilt. Und dann haben wir zum Teil wirklich so gestritten, dass wir alles das, was wir als Defekte ausmachen, in den Debatten unseres Landes eigentlich selbst durchgespielt haben. Also haben bewusst etwas anderes gehört, als der andere, die andere vielleicht gesagt hat, um Dinge auf die Spitze zu treiben, haben uns missverstanden, haben uns auch manchmal nicht so nette Sachen gesagt. Und dann kommt natürlich so diese Frage Konfliktverhalten, ja, sehr zum Tragen, wie gut man damit umgehen kann. Ich kann damit deutlich weniger gut umgehen. Ich versuche eigentlich jedem Konflikt aus dem Weg zu gehen, idealerweise, weil ich auch immer das Gefühl habe, sobald man mal einen harten Streit hat, ist bei mir immer gleich die Sorge da, wie findet man überhaupt wieder zusammen? Und diese Sorge ist im Vorfeld schon so stark, dass ich lieber diesem Streit aus dem Weg gehe. Insofern habe ich da unglaublich viel gelernt, dass man bestimmte Dinge einfach auch austragen muss und das, ja, war vielleicht meine ganz große Lernkurve bei dem Buch.
Wie lange haben Sie denn für das Buch gebraucht?
Also die wirklich sehr intensive, aktive Schreibphase waren vielleicht so 3 Monate, würde ich sagen.
Aber ich glaube, das ist eine, also das klingt jetzt so wenig, als würde man diese 300 Seiten irgendwie da sozusagen 100 Seiten im Monat schreiben. Es war viel konzeptionelle Arbeit, also das Überlegen, das sollte ja kein Bericht werden im Sinne von, wir nehmen uns jetzt mal 5 Debatten und dann erzählen wir die nach und sagen, ah, das war blöd und das war nicht gut und das könnte man anders machen, sondern es ging eigentlich um die Frage, wie kann man denn zwischen all diesen Debatten identifizieren auf einer übergeordneten Ebene, was da für Defekte eigentlich stattfinden, egal ob es gerade um Migration oder Klima oder irgendwas anderes geht. Und ich glaube, das hat uns sehr viel Zeit gekostet und vielleicht anders auch als zum Beispiel Wissenschaft oft in einen Schreibprozess geht, waren wir am Anfang sehr Mindmap-lastig. Also ich habe ständig, und Corinna hat es ein bisschen belächelt, mit Textmarkern, alles grüne Felder, pinke Felder, gelbe Felder, alles irgendwie sortiert und versucht in meinem Kopf zu ordnen und Pfeile und Bogen und was berührt was und was ist zuerst, Henne oder Ei. Und
Ich hab gelächelt, aber ich habe wirklich auch gelernt, wie hilfreich das sein kann, ne? den Überblick zu
bekommen. Aber das führt eben dazu, also wir haben schon, kann man glaube ich sagen, so gut 9 Monate an diesem Buch gearbeitet, aber das wirkliche Schreiben, als dann klar war, wie wollen wir das Buch aufbauen, wie sollen die einzelnen Teile strukturiert sein, war dann eine sehr konzentrierte Phase, weil wir vom Typ her, glaube ich, zumindest beide sehr ähnlich schreiben, im Sinne von am Stück schreiben und nicht hier mal eine halbe Stunde und dann macht man wieder 6 Stunden was anderes. Und insofern hat sich das da sehr, sehr verdichtet. Und wir schreiben auch sehr unterschiedlich. Also ich schreibe eben sehr geprägt natürlich durch wissenschaftliches Schreiben, schon in der Überlegung, okay, wo sind Zitate, wie berücksichtige ich Forschung? Und Corbinian schreibt eher im Sinne von, was klingt gut? Also was ist lesbar? Eben der Journalist, ne? der also sucht nach anschaulichen Bildern, nach guten Formulierungen, danach, dass der Text so in Schwung kommt. Und das ist auch super oft total gecrashed natürlich dann beim Schreiben. Und also weil ich dann gesagt habe, Gott, was ist das denn hier? Und er dann sagte, das ist so langweilig, was du da schreibst, da schlafe ich ein. Also sinngemäß. Ne? Ja. Aber das ist eben auch was vor diesen 3 Monaten, in denen man wirklich schreibt, natürlich alles ausverhandelt werden muss. Und ich glaube, das waren ganz viele Dinge, von denen wir zumindest heute sagen würden, beide als Menschen, die beide vorher nie ein Buch mit jemandem gemeinsam geschrieben haben, dafür muss man wirklich sehr viel Zeit einplanen. Und das hatten wir, glaube ich, nicht immer so klug gemacht, auch wie es vielleicht sein müsste.
Aber es hat die Qualität gebracht, dass es wirklich anspricht, dass man es gerne liest.
Das ist vielleicht auch was ein Lerneffekt, wenn man selber sich an so ein großes Thema wie Debattenkultur heranwagt. Es ist ja ein Thema für alle Menschen. Mhm. Jeder kommt damit in Berührung, mittelbar, unmittelbar. Und dem Hauptstadtjournalismus war es vielleicht nicht thesenstark genug. Denen auf dem Dorf war es viel zu kompliziert. Für sie war es genau richtig. Die Wissenschaft hat die Stirn gerunzelt und gedacht, oh Gott, ah, diese Sachbücher wieder. Also der Gap ist riesig zwischen den unterschiedlichen Gruppen, die man versucht natürlich irgendwie mit einem Buch dann doch auch alle ansprechen zu wollen.
Aber ich muss gestehen, ich habe manchmal, wenn wir auch vorgelesen haben auf Bühnen, habe ich dann schon manchmal gedacht, ach Mensch, das hätten wir echt einfacher schreiben können. Ne? Also wo man merkt, man wollte es sehr präzise machen oder auch vielleicht nochmal einen besonders treffenden Begriff wählen, ja, der aber vielleicht gar nicht der Alltagsbegriff ist und das ging mir schon manchmal durch den Kopf. Aber das ist natürlich auch ein bisschen die Schwierigkeit. Ein Stück weit hat sich schon das, was wir auch als Problem beschreiben, auch abgebildet beim Schreiben selbst. Wie ausgewogen, wie differenziert macht man das? Wie viel einerseits, andererseits lässt man zu? Ohne sich dann dem Verdacht auszusetzen, dass dann, ja, Julia hat es gerade angedeutet, gerade so in dieser Berliner Hauptstadtblase Leute gesagt, ja, was ist denn jetzt, ihr greift ja niemanden richtig direkt an. Einer der Hauptstadtjournalisten, der auch viel in Talkshows sitzt, der sagte auch zu uns, ja, ihr seid einfach sehr freundlich in diesem Buch. Ne?
So sehr differenziert.
In gewisser Weise mit der Erwartung, zu freundlich. Also wo ist der Angriff, wo ist die scharfe These? Aber gleichzeitig kritisieren wir das ja auch, dass ganz häufig auch der Journalismus, nicht nur, aber gerade der Journalismus, eben immer so auf diese klare These, dieses klare, in diese Richtung muss es gehen. Und das ist die komplette Fehlleistung von XY, das ist der Offenbarungsseite und so weiter, diese ganzen Superlative. Und wenn man auf die selber verzichtet, merken wir auch so ein bisschen in der Logik des Medienbetriebs, hat man es manchmal auch ein bisschen schwerer, mit so einem Buch dann durchzudringen.
Jetzt bleiben wir mal ganz wissenschaftlich dabei und sagen, defekte Debatten. Was sind denn defekte Debatten? Einfach mal so die Definition. Was ist für Sie eine defekte Debatte?
Und wie erklären Sie es auf dem Dorf? So, dass es jeder versteht.
Also ich glaube erstmal, was wichtig ist, es gibt nicht die defekte Debatte, sondern es geht darum, dass Debatten Defekte aufweisen. Ja? Und gleichzeitig der Begriff eines Defekts aber immer ja auch impliziert, dass Dinge reparabel sind. Dass man also diesen Defekt im Idealfall, wie wenn, was weiß ich, irgendwo am Auto was klemmt, reparieren und damit die Maschine auch wieder sozusagen in Gang bringen kann. Und das war uns eigentlich von Anfang an sehr wichtig. Bei allem, das passt zu diesem Punkt, wir wollten differenziert und klug und unaufgeregt sein in dem, was wir schreiben. Zu sagen, wir machen jetzt nicht dieses Lamento, es ist ja eh alles verloren und mit dieser Debattenkultur können wir gleich einpacken, sondern wir wollten sagen, da sind Sachen nicht gut, aber wir können an denen auch was tun. So. Was Defekte in dem Fall sind, ist deshalb nicht mit einer Antwort zu beantworten. Also es gibt nicht den Defekt, sondern die Debatten haben unterschiedliche Defekte. Und was uns aufgefallen ist, dass es Sachen gibt, die, man könnte sagen, wenn man es durchzählen würde, wahrscheinlich relativ häufig kommen. Also wir sehen zum Beispiel in ganz unterschiedlichen Politikfeldern, dass wir häufig sowas sehen wie, wir nennen es Scheindebatten oder Stellvertreterdebatten. Dass also in Wahrheit gar nicht über die Sache, um die es geht, diskutiert und debattiert wird, sondern im Grunde das große Ganze auf so einen Nebenkriegsschauplatz verlegt wird. Und der wird dann auch von allen im Grunde 24/7 mit unfassbarer Energie und Vehemenz bespielt. Aber man fragt sich sozusagen, was ist denn mit dem Rest jetzt eigentlich? Und glaubt denn hier irgendjemand ernsthaft, dass dieser kleine, im Grunde dieses Fingerhackeln, das da jetzt stattfindet, sozusagen der Sache, um die es geht, eine Lösung ermöglichen würde? Und unsere Antwort wäre an der Stelle eben nein. Ja, das ist ein Punkt. Und das reicht wirklich, also von Migration, sowas wie die Bezahlkarte ist so eine Chiffre, bis zu dem Bürgergeld, das man entlang dieser 16.000, von mir aus auch 18.000 sogenannten Totalverweigerer diskutiert und dabei aber vergisst, dass dann immer noch 5,97 Millionen andere Menschen übrig sind, die halt auch dieses Bürgergeld bekommen und sich fragen, okay, und bin ich jetzt irgendwie auch Teil dieser Diskussion? Gebäude-Energiegesetz, also man kann so viele Beispiele nennen. Und eine zweite Art von Defekten liegt vielleicht gar nicht immer nur in der Debatte selbst. Also wir benennen natürlich auch Offensichtlichkeiten, dass es ins Persönliche geht, so dieses politische Aschermittwochs-Feeling, Affektivität, Emotionalisierung. Aber was vielleicht nochmal so auf einer übergeordneten Ebene eine Rolle spielt, ist eben, wie sehr ist die Komplexität der Debatte ein Abbild der Komplexität der Sache? Und das ist eben auch sehr häufig nicht der Fall, dass wir also das Gefühl haben, im Zweifel kippt man lieber Geld drauf und dann ist die Debatte im Grunde situativ befriedet durch Geld. Aber man ist eigentlich in diesen Aufmerksamkeitsökonomien und auch das macht viel mit diesen Defekten natürlich. Also wie sehr sind wir eigentlich gewillt, ausführlich zuzuhören, den Dingen auf den Grund zu gehen, nicht uns nur darauf zu verlassen, was andere sagen, sondern auch selber die Texte, um die es geht, oder die Äußerungen oder Reden auch mal zu lesen oder anzuhören. Und das ist natürlich Gift für eine Öffentlichkeit, die ja momentan wahnsinnig vielen Transformationserfordernissen ausgesetzt ist, die alle wahnsinnig kompliziert sind. Also wir brauchen es eben nicht nur an einer Stelle, dass man sagen würde, okay, hey Leute, beim Klima muss jetzt wirklich, muss das evidenzbasiert und Fakten und da müssen wir in die Tiefe, sondern wir haben im Grunde 20, 25 Baustellen, ich nenne mal so catchy Wörter wie Pflege, Krankenhausreform, Rentensystem, wo eigentlich überall die Tiefe notwendig wäre, damit man eine Chance hat, diese Debatten wirklich auch zu einem im Idealfall eben konstruktiven Ergebnis zu bringen.
Dann kommt eine beliebte Frage aus dem Buch immer, war das früher anders?
Tja, in einer alternden Gesellschaft war früher sowieso immer alles besser. Ne? Also das ist eine menschliche Tendenz, zurückzuschauen und alles erscheint irgendwie in diesen Farben, die wir so von den Urlaubsfotos kennen, mit so einer leichten Einfärbung. Insofern haben wir irgendwann uns auch gefragt, wie sehr führt uns diese Frage eigentlich weiter nach diesem Frühjahr, ob es besser war. Mhm. Es war halt einfach definitiv anders. Ja? Viele dieser Defekte, die wir beschreiben, gab es da auch. Ne? Also auch die vielbeschworenen Wortgefechte von Strauß und Wehner und so weiter. Oder so Bundestagsdebatten hat natürlich auch ganz viel unflätigen Anteil und sind eigentlich gar nicht hervorzuheben. Was natürlich früher anders war, war eine gewisse Übersichtlichkeit, die man hatte, insgesamt gesellschaftlich. Und ich glaube, das ist das, weswegen dieses Bild auch noch so genährt wird, dass es früher besser war. Wir haben ja, also der nicht dorftaugliche Begriff dafür ist die Polykrise. Ja, die lebensnahe Übersetzung hat König Charles geliefert, immer ist irgendwas. Das ist natürlich eine enorme Veränderung zu früher, dass wir halt zwischen diesen Krisen, die es natürlich auch immer schon gab, aber dass wir keine Verschnaufpausen mehr haben, dass sie sich sozusagen nicht mehr nur abwechseln, sie greifen ineinander über. Und das Schlimme ist, zum Teil erfordern sie auch komplett konträre Antworten. Also wir haben die Dauer-Klimakrise, die bestimmte Antworten erfordert, dann haben wir auf einmal den Krieg in Europa, der zu ganz rasant steigenden Energiepreisen führt und der Klimaminister, der eigentlich angetreten war, das ganze ökonomische System ökologisch umzubauen, fährt dann erstmal zu Scheichs in den Mittleren Osten, um da schmutziges Flüssiggas einzukaufen. Ja. Also auch größte Widersprüche, die man eigentlich auch politisch nur ganz schwer erklären kann. Insofern hat sich natürlich was verändert. Die entscheidende Frage ist aber eigentlich, sind wir mit der Debattenkultur, wie sie heute ist, eigentlich in dem Sinne zufrieden, dass wir das Gefühl haben, sie führt zu etwas, sie führt zu Ergebnissen. Also führen wir diese gesellschaftlichen Debatten miteinander eigentlich mit dem Ziel, einander näher zu kommen, zumindest einander zu verstehen und idealerweise in einem dritten Schritt auch zu Lösungen zu kommen? Oder führen wir sie eigentlich eher in dem Ziel der Abgrenzung, eine eigene Position klarzumachen, Statements zu geben, sich selbst in seiner Gruppe, in seinem kleinen Wir sicherer zu fühlen, in Abgrenzung von anderen? Und das ist eben der entscheidende Punkt. In der Demokratie können wir uns diese Aufsplittung in kleine eigenen Welten, wo wir uns alle total einig sind oder ganz nah beieinander, ähnlichen Lebensstil pflegen und so weiter, das können wir uns auf Dauer nicht leisten, weil wir dann eben doch das große gesellschaftliche Wir haben. Und spätestens bei Wahlen kommt es dann zum Tragen oder ist sozusagen notwendig, dieses Wir gemeinsam zu finden. Für mich ist immer das entscheidende Beispiel der Blick in die Vereinigten Staaten, wo wir ganz stark schon so eine Aufsplittung in ganz kleine Communities sehen und eigene Welten, wo man seine eigenen Wahrheiten hat. Dummerweise müssen all diese Amerikanerinnen und Amerikaner alle 4 Jahre nur einen einzigen Präsidenten wählen. Und dann merken sie schon mal, dass dieses sozusagen Vermeiden eines gemeinschaftlichen Wir, das man miteinander aushandelt, idealerweise auch mit dem Ziel, dass man eben sozusagen den anderen nicht nur irgendwie akzeptiert, sondern vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen kann, wie er oder sie tickt, dass wir da nicht drum herum kommen.
Und ein ganz wichtiger Punkt dabei, und die USA sind da wirklich auch das mahnende Beispiel aus den letzten Jahren, ist eben auch zum Beispiel die Frage, welche Verantwortung dafür haben eben auch politische Eliten. Und dazu gibt es viel Forschung, die eben zeigt, dass genau das Entscheidende ist, nämlich gelingt es auch den handelnden Akteuren, genau dieses Werben um Akzeptanz für unterschiedliche Positionen und Meinungen zu bekräftigen oder sozusagen verstärken sie Spaltungserzählungen. Ne? Und wenn man dann so hört, auch das jetzt im jüngsten deutschen Wahlkampf zum Beispiel, ne, dass in der CDU war immer wieder die Rede von, wir sind überfordert, das Land ist überfordert, und dann ist natürlich sofort klar, es geht um Migration, und dann heißt es, also dann gibt es so ein Wir gegen die. Ne? Das Land ist überfordert durch diese Migrantinnen und Migranten, die hierher kommen. Oder es wird gesagt, die Grünen gehen gar nicht, ja, oder rechts sein geht gar nicht. Also je nachdem, auf welche Seite des Tisches man halt schaut. Und diese Spaltungsdiskurse sind, also bis zu einem gewissen Grad ist die Bevölkerung, ich will nicht sagen immun, aber lässt sie das relativ entspannt an sich abperlen. Man weiß ja auch in der Politik, da wird auch mal sozusagen ein bisschen überspitzt und so. Aber je länger das dauert und je mehr das so einsickert, man könnte sagen, irgendwann hat halt auch die letzte Nase am Tisch das Gefühl, ja, wenn das alle sagen, dann muss ja irgendwas dran sein. Und so verfestigen sich eben auch in der Bevölkerung diese Bilder davon, dass Gesellschaft gespalten ist, dass man tatsächlich selbst in seinem eigenen Lebensstil unter Umständen vielleicht nicht mehr anerkannt wird, dass es Feinde gibt. Und das ist natürlich genau das, worauf wahre Feinde der Demokratie warten, dass nämlich diese Bilder im Grunde einen Nährboden finden, weil die kann man dann ganz hervorragend in so dystopische Horrorbilder einfließen lassen und diese Ängste quasi bewirtschaften.
Und wenn ich Ihnen so zuhöre, frage ich mich, ob die Politikerinnen und Politiker überhaupt so differenziert mit solchen Themen, mit solchen Debatten umgehen, also auch ein Stück weit aus der Metaperspektive mal betrachten. Also mit welchem Ziel verfolgen Sie denn überhaupt dann diese Debatte? Was wollen Sie damit erzielen? Und ich frage mich dann auch, springen die nicht einfach immer nur auf dem Pferd auf, was jetzt gerade durch die Medien beispielsweise hochgepusht wird? Und damit sie jetzt auch gehört werden oder da auch einen Anteil dran haben, springen sie damit rein und nehmen daran teil, aber ich glaube, das ist oft ziellos oder wirkt auf mich jetzt nicht irgendwie, dass es durchdacht ist. Da geht es natürlich auch viel um Machterhalt, um die eigene Position, aber vielleicht auch um Wahlergebnisse oder wie gerade die Umfragen sind. Also die Frage stelle ich mir wirklich, um das nochmal zu wiederholen, werden die Debatten überhaupt von Politikerinnen und Politikern mit einem Ziel durchdacht geführt?
Das ist ein großer Zweifel in dieser Frage und der wird natürlich auch genähert an ganz vielen Stellen. Es ist aber leider Gottes wirklich eine ungute Wechselwirkung, die es häufig gibt zwischen, ich sage jetzt mal Öffentlichkeit, aber das sind natürlich ganz stark die Medien, aber eben nicht mehr nur die klassischen Medien, sondern natürlich auch Social Media, also sozusagen dieser Sektor, wo jeder letztendlich auch zum Sender werden kann und nicht mehr nur Empfänger ist, die Dinge verstärken. Sie haben gerade das Stichwort Umfragen genannt. Auch das haben wir aufgegriffen, weil uns wichtig war, eben nicht nur eine Gruppe zu adressieren, zu sagen, die Politik ist schuld oder die Medien sind schuld oder das ist ganz beliebt, einfach zu sagen, vor Social Media war alles besser. Es sind ganz starke Wechselwirkungen, die halt auch einhergehen mit so einem hohen Tempo, das dadurch entstanden ist. Also nur mal das Beispiel Umfragen. Diese Umfragen, die wir quasi ja gerade vor Wahlen täglich haben, die so eine Art Wasserstandsmeldung in einer Hochwassersituation ist oder vielleicht, wenn man es medizinisch betrachtet, ich habe so den Eindruck, das ist so wie ein älterer Herr, der Bluthochdruck hat und zu Hause dieses Blutdruckmessgerät und dreimal am Tag misst und dann feststellt, oh, der geht hoch. Und dann misst er immer häufiger. Und erstaunlicherweise wird er immer höher, ja, weil die Aufregung, die innere Aufregung immer höher ist. Ich habe häufig den Eindruck, dass die Umfragen bei uns mittlerweile in diese Richtung wirken auch. Also ein Ursprungspunkt, warum wir auf dieses Buch kamen oder auch auf die Zusammenarbeit in der Diskussion, war halt im Sommer 23, als die AfD-Umfragewerte hochgingen. Mhm. Und da konnte man das wirklich so sehen. Ja, jeder Punkt mehr hat eine Nervosität ausgelöst, medial raustrompetet und verstärkt, die dann wiederum natürlich auch Auswirkungen hat, beispielsweise auf führende Politiker der Union, die sich dann fragen, oh Gott, wie reagieren wir darauf? Und dann gibt es die kurzfristigen Rezepte, die erstaunlicherweise, aber das weiß Julia als Politikwissenschaftlerin viel besser als ich, nachweislich nicht die klügeren Rezepte sind und die ganz häufig in das Nachahmen gehen, sagen, wenn einer schreit, die Eiskugel 50 Cent, dann sage ich 40 Cent, dann sage ich 30 Cent. Also die Verstärkung der Forderung, beispielsweise in der Migrationspolitik, dass man denkt, so kommt man wieder nach vorne. Das kann sogar manchmal kurzfristig so wirken. Ja, es kann mal kurzfristig funktionieren. Die entscheidende Frage in der Politik ist natürlich immer, und da sind wir mittendrin in der Tagespolitik und dem Leiden des Friedrich Merz, gemessen an seinen starken Ankündigungen, man muss es als Politiker, der demokratisch dann Verantwortung übernimmt, natürlich auch in irgendeiner Form einlösen können. Ja. Insofern spätestens dann ist natürlich der Rückschlagseffekt und der dann einhergeht mit großem Vertrauensverlust natürlich enorm. Ja.
Ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, weil die so Elitenkritik gleitet ja schnell auch so in so populistisches, die da oben, die interessiert das eh alles nicht ab. Ich glaube schon, dass es, also, und ich kenne auch einige von denen, viele Politikerinnen und Politiker gibt, die sehr reflektiert und durchaus auch auf so einer Metaebene auf Debatten schauen. Und die auch nicht happy sind damit, was in ihren eigenen Parteien oder Fraktionen eigentlich so passiert. Und auch intern durchaus mal einen Brief schreiben oder eine E-Mail und sagen, hey Mensch, musste das denn wieder sein? Aber die Frage ist eben, wer sind die, die es in die erste Reihe schaffen? Welche Logiken hat das System da und was wird quasi belohnt und was nicht? Und da fällt eben schon auf, dass eben eher belohnt wird, wenn jemand laut ist, weil man darüber eben häufig Medienpräsenz hat, weil man gehört, gesehen, eingeladen wird, weil man natürlich auch ein bisschen polarisiert, ne? Als wenn jemand sich meldet, der sehr abwägend ist und vielleicht zur Besonnenheit mahnt oder anderes und das nervt dann wieder die eigenen Kolleginnen und Kollegen. Also ich glaube, man muss die Logiken, wie man in Politik Karriere machen kann, schon auch mitdenken bei der Antwort auf Ihre Frage. Es sind nicht alle so, aber die Frage ist eben, wer sind die, von denen wir mehr mitbekommen? Ja? Also zum Beispiel auf der Landesebene, wenn Sie jetzt sagen, wir schauen uns mal parlamentarische Debatten in den Landtagen an oder in Kommunalparlamenten, bin ich mir sehr sicher, werden Sie häufiger Menschen finden, die sehr für Kompromisse werben und sehr für Zusammenhalt und für das Miteinander. Und auf der Bundesebene, je höher sozusagen und je attraktiver natürlich auch die mögliche Machtposition, desto mehr geraten eben auch diese Leute, würde ich sagen, einfach so ein bisschen in die hinteren Reihen.
Was denken Sie denn, was dieser Aufruf von Frau Klöckner, der neuen Bundestagspräsidentin, in ihrer ersten Rede bewirken wird, wenn sie da von einem mehr anstattend einfordert und ein Plädoyer für ziviles Miteinander? Haben Sie die Hoffnung, dass sich jetzt die alle sich so ein bisschen an die Nase packen und sich zusammenreißen oder wird das weiter debakelhaft im Bundestag zugehen?
Also ich mache erstmal eine polemische Bemerkung vorneweg, dann kannst du sachlich antworten. Ich freue mich ja, dass Julia Klöckner das jetzt sagt. Nachdem sie eher aufgefallen ist, auch im Vorfeld als Politikerin, die das selbst nicht so beherzigt hat. Insofern ist das eigentlich eine ganz wunderbare Sache, auch im Sinne unseres Buches, der Appell, immer erstmal bei sich selbst anzufangen. Das muss sie jetzt qua Amt als Bundestagspräsidentin, wird sie sicherlich auch gut machen und in die Rolle hineinwachsen. Es zeigt aber auch so ein bisschen, wie verlockend das auch sein kann, selber mal eher rhetorisch zuzuspitzen, um es mal freundlich zu sagen, wie das Julia Klöckner auch geschafft hat, auch andere in etablierten Parteien. Und wie einfach auch übrigens immer dieser Appell ist, zu sagen, wir müssen einander zuhören, lasst uns auf die Argumente der anderen eingehen, lasst uns nicht zu schnell Grenzen ziehen, dergleichen mehr. Das ist auf so einer abstrakten Ebene immer wunderbar, weil man damit ja auch tendenziell immer die anderen meint. Also irgendwie meint man zwar vielleicht auch sich selbst, aber man hat natürlich immer die anderen vor Augen, die es nicht machen. Insofern, ja, im besten Sinne einer Debattenkultur müsste man natürlich ausbuchstabieren, was heißt das? Und das wird jetzt im nächsten Bundestag natürlich vor allem auch die Frage sein mit diesem Riesenblock AfD, der da jetzt sitzt. Ja. Aber sicherlich auch mit der Linken, die da auch relativ selbstbewusst sitzt, mit anderen, sagen wir mal, einer anderen Schärfe in der Fragestellung, aber sicherlich auch in dieser Frage, wie kompromissbereit sind wir? Das ist ja für die Union gerade auch eine wichtige Frage. Ne? Also auf wen gehen wir zu und wo ziehen wir Grenzen, mit welcher Begründung?
Was sagen Sie denn, Frau Reuschenbach? Kann es mit der neuen Koalition auch einen Neustart in der Debattenkultur geben?
Also ich glaube, man darf sich keine Illusionen machen, dass diese Verdopplung der AfD den parlamentarischen Betrieb total verändern wird. Ich war bei der konstituierenden Sitzung im Bundestag vor Ort. Und wenn man draußen in der Lobby steht und das Klatschen dieser über 150 Menschen für ihre eigenen RednerInnen hört, dann wird klar, was das einfach für eine Mächtigkeit haben wird. Wirklich in der Wahrnehmung auf ganz vielen unterschiedlichen Sinnebenen. Und ich glaube, dass insofern, ich teile Corbinians kritische Einschätzung zu Julia Klöckner sehr, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass so Sonntagsreden sind, aber ein Stück weit sind sie es natürlich, wenn sie folgenlos bleiben. Und zum Beispiel die Reform der Geschäftsordnung im Bundestag, die man angestoßen hatte in der letzten Legislaturperiode, zum Beispiel mit einer Verschärfung der Ordnungsgelder und anderem, ist auch an der Union, also der Fraktion von Julia Klöckner, gescheitert. Also das ist dann immer so ein bisschen die Frage, wo auch die Wissenschaftlerin sagen würde, okay, also soll und haben ist jetzt eben eher ernüchternd. Für die Koalition selber kann man natürlich ein bisschen vielleicht vor der Hintergrundfolie der Ampelkoalition schon an den Punkt kommen, zu glauben, das könnte ein bisschen besser werden, weil es eben zumindest nur 2,5, die CSU ist ja immer so ein Mittelakteur, Parteien sind und nicht 3 und dann auch immerhin so 2,5, 3, die sich doch in vielen Politikfeldern etwas näher sind, als das in dieser Dreierkonstellation zuvor der Fall war. Aber auch da, glaube ich, darf der Fehler eben nicht sein, dass man genau diese Sonntagsrede jetzt hält und sich da irgendjemand hinstellt und sagt, das werden wir jetzt ganz anders machen und die Zeiten dieses Ampelstreits, die sind jetzt vorbei, sondern im Grunde werden wir, und zwar gar nicht nicht boshaft gesinnt, wird man die Uhr drauf stellen, bis sich das erste Mal bewähren muss in der Praxis. Und dann wird man sehen, ob es geklappt hat. Und das ist das Entscheidende. Und ich meine, eben tauchte ja kurz schon dieser Hinweis auf schwindende Akzeptanz politischer Entscheidungen durch Polarisierung. Und wir sehen eben auch, dass wir hatten noch nie zu einer Bundestagswahl so schlechte Vertrauenswerte in allem, was mit Blick auf Vertrauen befragt wird. Also Vertrauen in die Spitzenkandidaten, Vertrauen in Parteien, Vertrauen in die Wirtschaft, Vertrauen in die Handlungsfähigkeit oder die Handlungskompetenz, Lösungsfähigkeit von Politik. Und das ist eigentlich der Maßstab. Also wenn es mir gelingt zu sagen, wir haben in der Sache hart debattiert und das ging auch mal hoch her, aber unterm Strich haben wir eine Lösung und die vertreten wir jetzt auch gemeinsam. Und da kommt nicht nach 3 Minuten wieder irgendeiner um die Ecke und sagt, ich habe es mir aber anders überlegt und ich kündige den mühsam errungenen Kompromiss dann gerne jetzt mal wieder auf und stecke das irgendwelchen Hauptstadtjournalisten, die gleich wieder irgendeine dicke Schlagzeile draus machen können. Also ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Und ich klinge da jetzt vielleicht etwas sozusagen harsch, aber was mich nervt daran ist, dass eben dieses Reden ist ja immer da. Also jedes Jahr kann man 20 Redebeiträge finden, führender PolitikerInnen, die sagen, oh, die Debattenkultur ist so schlimm und das geht alles nicht und das ist alles nicht gut. Aber der entscheidende Maßstab ist eben, wer schafft es denn tatsächlich, die Dinge mal besser zu machen? Und ich glaube, das ist durchaus auch das, wie die Bevölkerung auf diese Dinge schaut, die eben auch sagen, im Grunde, das ist ja jetzt hier nichts Neues, was ihr erzählt. Neu wäre, wenn es wirklich dann unterm Strich mal anders ausging.
Das ist jetzt eine super Überleitung, weil die nächste Frage wäre jetzt von dem, was sind eigentlich defekte Debatten? Und da haben Sie jetzt ganz viel aufgezeigt, was dazu geführt, dass sie so sind, wie sie sind. Wie kommen wir denn da wieder raus aus dieser Spirale und was wäre denn eine gute Debatte? Was braucht es dafür?
Also eine gute Debatte, jetzt verdreht Julia wahrscheinlich schon die Augen, weil sie ahnt, jetzt kommt er wieder mit Habermas.
Bingo.
Ja, aber der hat eigentlich...
Ich habe nichts gegen Habermas, also ich bin ja auch Wissenschaftlerin, nur dass das nicht falsch rüberkommt, aber... Ja,
sie hat es einfach zu häufig gehört. Aber der natürlich eigentlich im Prinzip eine Grundformel gefunden hat, die so ein Debattenideal beschreiben würde, mit dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Mhm. Ja, also, dass wir uns so einander begegnen und so miteinander ins Gespräch kommen, dass wir bereit sind, erstmal zuzuhören, erster Schritt. Zweiter Schritt, dass wir bereit sind, argumentativ andere Leute zu überzeugen, also dass wir wirklich das Ziel haben. Aber das schließt natürlich auch ein, dass wir selbst bereit sein müssen, uns auch teilweise überzeugen zu lassen von anderen Dingen. Also das mal im Abstrakten gesagt. Das hat aber natürlich ganz konkrete Auswirkungen auch auf den Politikbetrieb, wenn wir mal vielleicht gerade auf den Punkt schauen, dass wir da die parlamentarische oder die öffentliche Debatte, aber nehmen wir mal das Parlament, die parlamentarische Debatte vielleicht wieder stärker in diese Richtung weiterentwickeln können, mit all den Institutionen und den Vorstufen, die dafür geschaffen wurden. Ausschussanhörungen, die natürlich in dieser Logik, es gibt eine Regierungsmehrheit, es gibt eine Opposition, ganz stark danach funktionieren, dass das eigentlich Showdebatten sind. Aber warum wollen wir das nicht wieder stärker aktivieren, dass wir gerade auch in Parlamenten auf der Landesebene, sehen wir das ja schon, wo Mehrheiten gar nicht mehr so klar sind, wo wir wieder stärker es so nutzen, dass verschiedene Lösungsansätze in gewisser Weise ergebnisoffen diskutiert werden und nicht schon, wenn sie reinkommen, eigentlich das Ergebnis feststeht. Es gibt das Beispiel im Europäischen Parlament, was diesen klassischen Wechsel von Regierungsmehrheit und Opposition nicht hat. Ich habe da ein paar Jahre gearbeitet und habe mit Freude gesehen, wie da portugiesische Kommunisten versucht haben, polnische Konservative von bestimmten Dingen zu überzeugen. Und dann kamen in Ausschüssen und dann auch letztendlich im Plenum manchmal Mehrheiten zustande, von denen hatte man vorher überhaupt keine Vorstellung, dass sie zustande kommen könnten.
Ich würde kurz unterbrechen, weil das klingt alles logisch, zuhören, um die beste Lösung rum etc. Wenn ich aber weiß, dass es eine bestimmte Gruppe gibt und Sie reden hier sehr schön und zeigen auf, wie die AfD bestimmte Kommunikationsstrategien verfolgt, die überhaupt nicht, und das war mein Aha-Erlebnis von dem Buch, da nicht gar nicht dran interessiert sind, dass es zu einer guten Lösung, die destruktiv da reingehen. Was mache ich mit solchen Menschen? Die stelle ich mir jetzt gerade in meinen öffentlichen Veranstaltungen vor. Ich könnte jetzt nach ihrer Auflösung im Buch sagen, weiß ich, der will eh keine Lösung, den lasse ich jetzt mal links liegen. Mal sehen, wie er dann reagiert. Ja, aber die Frage ist, wie gehe ich mit sowas um, wenn ich weiß, da sind 20-25% oder noch mehr Leute, die definitiv kein Interesse haben an einer gemeinsamen Lösung. Das ist irgendwie für mich so die Kardinalfrage in dieser Dialoggestaltung. Ich glaube, es gibt wirklich viele Leute, die können gut streiten, die wollen um die beste Lösung ringen. Und dann gibt es aber diese Gruppe, die sagt, nee, das will ich alles gar nicht. Und das ist für mich so ein Dilemma. Ja?
Es ist ein Riesendilemma und es ist natürlich auch eine Größenfrage. Wir haben gerade über den jetzt aktuellen Bundestag gesprochen. Wenn man über 20% Abgeordnete der AfD hat, dann wird es irgendwann schwierig. In ostdeutschen Ländern haben wir schon noch ganz andere Werte.
Ja.
Aber was wir auch immer wieder gesehen haben in öffentlichen Debatten, wann funktionieren die eigentlich nicht aus einer populistischen Sicht, wenn es auf eine Sachebene kommt? Mhm. Also ganz häufig ist das die größte Entwaffnung von Populisten, wenn man sagt, ja klar, wir können jetzt hier theoretisch irgendwie über die Frage reden, ob wir überfremdet sind oder nicht oder ob die Europäische Union uns gängelt, aber lass uns mal ganz konkret darüber reden, wie das für die deutsche Autoindustrie aussieht und was wir eigentlich sozusagen für Bedingungen brauchen. Das ist ein Beispiel, Julia hat das extra mit eingebracht in dieses Buch, weil sie das so beeindruckend fand, wie Hildegard Müller, die Vorsitzende des Automobilverbandes, in einer Talkshow mal im Prinzip Tino Chrupalla komplett auseinandergenommen hat an dieser Stelle.
Nee, live Erik Holm.
Fakten müssen stimmen. Ja. Aber andere AfD-Politiker. Und das letztendlich viel wirksamer war, so eine Sachdebatte, als jetzt der 15. Versuch festzustellen, seid ihr jetzt eine Nazi-Partei oder nicht.
Die Frage ist ja auch, was ist denn das Ziel? Also ich glaube, ganz viel von diesem Unmut oder diesen Befürchtungen, die Sie formuliert haben, hängt damit zusammen, dass wir zwar ständig dieses Gefühl haben, wir müssen uns mit denen irgendwie auseinandersetzen, aber irgendwie nie klar ist, mit welchem Ziel tun wir das denn? Also wenn man glaubt, man könnte als Journalist durch eine bestimmte Fragetechnik irgendeinen Populisten dieser Welt und eben von mir aus einen der AfD entlarven, dann ist man auf dem falschen Schiff. Und wenn man glaubt, dass man durch diese cleveren Fragen dann auch noch irgendwie AfD-Wähler im Grunde denen eine Vorhersehung gibt, die plötzlich denken, ach Gott, wie konnte ich die je wählen, dann sitzt man erst recht auf dem falschen Dampfer. Sondern populistische Parteien funktionieren eben ganz stark über so Musketiergefühle. Also einer für alle, alle für einen und vor allen Dingen wir gegen die. Also sie speisen sich gerade aus der Abgrenzung gegenüber den Etablierten. Und zwar Medien, Wissenschaft, Parteien, nehmen sie, was sie wollen. So. Und das heißt, dieser Effekt, der da entsteht, den kann man eigentlich gar nicht vermeiden. Man kann ihn nur durch das, was Corbinian gerade beschrieben hat, quasi minimieren, dass nicht immer wieder deren eigene Kommunikationslogiken und Strategien quasi reproduziert werden. Denn natürlich, wenn ich jetzt, auch dieses Beispiel beschreiben wir im Buch, wenn Markus Lanz Tino Chrupalla 10 Minuten lang dazu befragt, ob Björn Höcke ein Rechtsextremist ist, dann kann halt Tino Chrupalla am Ende sagen, schade, ich hätte gerne mit Ihnen über Rente geredet, aber Sie behandeln mich ja nicht wie alle anderen. Wenn Sie den Höcke so spannend finden, dann laden Sie ihn doch einfach ein, machen Sie aber nicht. Haha, Sie Staatsfunk, ja, weil das wollen Sie ja auch wieder nicht. Und übrigens, was haben Sie eigentlich für ein Bild hier vermittelt an die Zuschauer, weil Sie mich jetzt hier 10 Minuten nur wieder wegen irgendwie Rechtsextremismus befragen. So. Und diese Strategien würde ich zum Beispiel total gerne mal dekonstruieren und würde gerne mal fragen, also jeden dieser fragenden Journalisten einmal fragen, was ist denn das Ziel, wenn man solche Gespräche führt? Und das heißt eben auch, man soll sie führen. Ich bin absolut dafür, dass man sie führt und dass man in diese Dialoge geht. Das passt zu meinem Streitverständnis. Zu sagen, wollen wir doch mal sehen, was da am Ende rauskommt. Aber man muss eben sich fragen, welches Ziel habe ich? Und wenn das Ziel zum Beispiel ist, ich will aufklären über diese Kommunikationslogiken oder ich will aufklären über die Positionen, die eine Partei vertritt, so wie es eigentlich für alle Parteien ja gilt, dann ist das sozusagen abstrahiert von diesem, ich will da irgendjemanden, und dieser Begriff ist ja inzwischen auch negativ besetzt, zurückgewinnen. Ja. Und Forschung, zumindest qualitative Forschung aus Fokusgruppen und so, zeigt zum Beispiel auch, dass diese AfD-Wähler, weil sie eben diese 20% benannt haben, nicht alle dieser 20% der Wählerschaft oder in manchen Teilen des Landes noch mehr, wollen keine Diskurse oder den Diskurs zerstören. Aber die ideologischen Vordenker dieser Partei wollen das. Ne? Es gibt Zitate von Götz Kubitschek oder so, die gehen lange vor die Gründung der AfD zurück, wo genau das schon formuliert wird, wo gesagt wird, unser Ziel ist es quasi, den Diskurs, wie er ist, kaputt zu machen und davon zu profitieren. Aber was man in dieser Wählerschaft eben sich überlegen kann, ist die Frage, wie kann man denn dafür werben, dass das, was Corbinian eben beschrieben hat, wieder stärker Fuß fassen kann. Also wie kann man Angebote schaffen, Formate bauen, entwickeln, die zumindest dieses Ziel versuchen zu adressieren. Und dabei würde ich aber immer, weil wir werden über vielleicht 1-2 Beispiele ja noch sprechen, eins immer dazu sagen, wer glaubt, mit irgendeinem politischen Bildungsformat, dass ich jetzt, wo ich jetzt einfach mal Kohle reinballere und dann mal 3 Wochen irgendwas auf dem Marktplatz mache, damit würde ich die AfD in der eigenen Region auf 5% kriegen, der hat es nicht begriffen. Sondern wenn überhaupt geht es um erstmal den Faden aufzunehmen, also überhaupt irgendwie wieder diese Berührung zu dieser Gruppe herzustellen, die sich so abschottet und vielleicht eben auch bei den anderen gleichzeitig aber auch die Resilienz zu stärken. Also viel von dem, was im Umgang mit Populismus passiert, passiert ja auch, weil man die von Populismus negativ betroffen sind, auch schützen und denen auch sozusagen Rückhalt geben will. Ne? Also für mich, vielleicht sage ich es nochmal in einem Satz, weil das treibt mich wirklich um. Der wichtigste Punkt ist aus meiner Sicht die Frage, was ist eigentlich das jeweilige Ziel? Ob ich nun ein Kirchenkreis bin, der irgendeine Veranstaltung macht und politische Vertreter einlädt, oder ob ich eine Talkshow bin. Aber warum lade ich Menschen ein? Warum befrage ich sie zu was? Und ich glaube, diese Frage wird oft nicht beantwortet, bevor diese Gespräche beginnen.
Aber was ich jetzt aus Ihren Ausführungen mitnehme, ist, wenn wir das jetzt mal so transformieren auf Stadtentwicklung. Mhm. Wir haben bestimmte Quartiere, die politisch gefärbt sind, die einfach schwierig sind. Ja. Und zumeist oder manchmal tendieren Verwaltungen dazu, oh, da gehe ich gar nicht hin, da kriege ich eh wieder einen über die Mütze. Ich höre mir das nicht an.
Stimmt ja auch erstmal.
Stimmt auch, genau. Sie sagen aber, nee, wir müssen dranbleiben, wir müssen mit den Leuten reden und zwar über konkrete Sachen, damit es auf der thematischen Ebene ist. Das heißt, noch mehr reinsetzen und wirklich den Kontakt suchen, damit die Leute nicht vollkommen sagen, ich will von denen nichts mehr zu tun haben.
Absolut.
Also das hieße bei so einem Quartier eigentlich permanent gucken, dass man Anlässe hat, wo man mit den Leuten redet.
Da sehe ich aber auch diese Herausforderung, weil da steckt ja auch von Habermas das wahrhafte Interesse an der anderen Person oder an diesen Themen, die diese Person bespielt, steckt er damit drin. Und wenn ich jetzt mich als Moderatorin sehe und ich will das jetzt mal wirklich verstehen und da auch dahinter gucken, dann ist ja da die Gefahr schon wieder, werde ich denn dann gegebenenfalls auch als eine von denen da wahrgenommen, nicht distanziert genug, ne? Will die die vielleicht auch auf irgendeine Bühne heben oder hervorheben? Ich finde, es ist ganz, ganz schwierig, auch also jetzt für mich aus meiner Rolle heraus gesehen, wie geht man denn da überhaupt rein, auch als Moderator, Moderatorin, als Journalist, ne? Auch wenn jetzt im Fernsehen irgendwelche Sendungen oder Diskussionsrunden laufen. Ich finde, das ist ein ganz heißes Eisen oder ein Ritt auf der Rasierklinge.
Absolut.
Also ja. Ich hätte gerade einen ganz konkreten Fall tatsächlich im Kopf. Stadtentwicklungsprojekt in einer Kommune, wo Anrainer eine hohe Betroffenheit haben durch eine Bebauung, die entstehen soll. Die Stadt hat einen guten Beteiligungsprozess konzipiert, meiner Meinung nach. Sie hatte auch ein klares Ziel und es ging um eine konkrete Sache. Trotzdem hat man dann aber auch die Menschen, die kommen und sagen, mag ja noch so ein schöner Prozess sein, aber wir wollen das alles überhaupt nicht. Und dann verlassen die den Saal und die AfD geht am nächsten Tag hin und verteilt da ihre Flyer und sagt, ja, wir hören euch zu, wir sind für euch da. Ja, wie geht man denn damit bitte um? Gibt es da konkrete
Ja, also ich glaube, man muss, also das mit dem wahrhaften Interesse, finde ich, ist schon mal wirklich auch ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, viele der Formate, und das geht bis weit in die Medien, wird wahrgenommen als sowas Therapeutisches bestenfalls. Wir kommen mal vorbei, hören euch kurz zu, aber es hat keine Folgen. Und dieses mit den Folgen ist natürlich auch echt ein Thema, natürlich auch bei allen Debatten. Also wir schreiben darüber, ja, wie man gut miteinander gesellschaftlich im Gespräch ist, wie man gut streitet. Politik führt ja auch immer zu Ergebnissen oder manchmal führt sie auch nicht zu Ergebnissen und das ist das Problem. Und in dem konkreten Fall, ja, wenn da eine Bebauung ist und ich habe auf einmal irgendwas vor meiner Nase, was ich vorher nicht vor meiner Nase hatte, dann kann manchmal der beste Prozess nicht helfen, weil es ist sozusagen, es ist ein Verlust. Ich habe irgendwas nicht mehr, was vorher schön war. Also ich glaube, so realistisch muss man auch sein, dass es halt auch bei bestimmten politischen Entscheidungen den klassischen Verlierer gibt. Kann man es lindern? Ich glaube schon. Also ich glaube, durch einen Prozess kann man es insoweit insgesamt lindern. Man ist ja nicht nur Anrainer, sondern hat möglicherweise auch noch andere Interessen im Leben. Ja, und kriegt dann vielleicht eine bessere Busverbindung oder kriegt was anderes, was ein Sprung nach vorne ist. Und wenn Debatten so ablaufen, dass man während des Debattenprozesses das Gefühl hat, der war so fair und so offen und er hat möglicherweise auch in Details noch Auswirkungen gehabt. Also nicht, dass die Bebauung komplett gestoppt wird, das wäre die Maximalforderung, aber dass vielleicht bestimmte Dinge berücksichtigt werden, dass man sagt, nee, wir bauen nicht 10 Meter hoch, sondern nur 7,5 oder mit einem etwas größeren Abstand als ursprünglich geplant. Die Anlage wird kleiner, was auch immer, ich kenne die Details jetzt natürlich nicht. Ist übrigens politisch auch klug, dass man sowas schon auch als Möglichkeit noch dabei hat, also dass man auch sowas abfedern kann. Und wenn dann der Prozess so wahrgenommen wird, dass man sich vielleicht natürlich trotzdem noch insgesamt als Verlierer empfindet, weil natürlich das Maximalziel, da wird gar nichts gebaut, schöner ist, aber den Prozess doch so fair empfunden hat, dass man mit dieser Rolle einigermaßen leben kann und das Vertrauen hat, dass es auch bei einem anderen Thema auch anders laufen kann, dass man sich da eher durchsetzt, ja, und dass man dann dieselbe Energie aufwendet gegenüber denjenigen, die dann vielleicht unterlegen sind. Das ist die idealtypische Beschreibung. Das ist natürlich unglaublich schwierig, wenn Sie dann die reale Situation beschreiben, dass da politische Akteure sind, die AfD oder Bürgerinitiativen, Freie Wähler, wer auch immer, muss ja nicht immer die AfD sein, die dann sagen, ah, wir erfüllen eure Wünsche komplett und so fort. Das Problem, vor dem diese Gruppen dann natürlich irgendwann stehen, und im Osten Deutschlands werden wir das wahrscheinlich eher sehen als in anderen Ecken, irgendwann werden die in der politischen Verantwortungsposition in Kommunen sein, sind sie zum Teil ja schon, und dann müssen sie das umsetzen. Und dann wird man feststellen, wenn man allen dieses Versprechen gemacht hat, dann passt das halt überhaupt nicht mehr zusammen.
Widerspruch.
Ja?
Ja. Und zwar, weil sich die Forschung beschäftigt sich schon länger damit, denn wir in Deutschland hängen ja im Grunde hinterher mit diesem ganzen Populismus. Also andere haben uns ja ein paar Jahre voraus. Und das ist super frustrierend. Also es ist gar keine Lösung, aber es ist, finde ich, wichtig. Genau das passiert eben nicht. Also wenn diese Kräfte politische Verantwortung übernehmen, dann werden sie eben nicht gemessen, also von ihrer Wählerschaft, von denen, die sie wählen, werden sie nicht daran gemessen, ob sie diese Dinge tatsächlich tun, sondern im Grunde bleiben diese Narrative bestehen von, also übersetzt heißt das dann, wir können jetzt Dinge nicht machen, weil die anderen ja uns immer noch nerven. Also weil wir zum Beispiel nicht alleine regieren können. Oder weil irgendwelche blöden Regeln existieren, die wir nicht ändern können. Oder, also, und im Grunde bleibt man in diesen Opfererzählungen und es, also der Klassiker ist dieser Landrat in Ostdeutschland, der, genau, der die Bezahlker, der alles Mögliche machen wollte. Dieser Kreis steht quasi kurz vorm Kollaps. Da ist das Krankenhaus jetzt inzwischen dicht, die Bezahlkarte nicht eingeführt und tausend andere Sachen laufen auch völlig schief. Aber es gibt unentwegten Zuspruch für diese Person. Und deswegen warnt ja auch die Politikwissenschaft so gebetsmühlenartig vor diesen Appeasement-Erzählungen. Wir müssen die da einhegen und wenn wir die nur mitregieren lassen, dann entlarven die sich quasi, weil sie das politisch nicht liefern. Der entscheidende Punkt ist, dass es denen nicht darum geht. Und das meine ich die ganze Zeit damit, man muss erstmal kapieren, wie die funktionieren. Und zwar egal, ob ich ein anderer Mitbewerber in der Politik bin oder ein Journalist oder ein politischer Bildner. Und wenn ich das verstanden habe oder weitestgehend, dann glaube ich, ist man auch in der Lage, das klingt jetzt etwas wohlfeil, so ist es aber gar nicht gemeint, in diesen Gesprächen besser zu bestehen. Mhm. Also zum Beispiel auch diesen Störungen bei Beteiligungsverfahren oder so anders zu begegnen, als das bislang der Fall ist. Und ein Rezept, glaube ich, muss man dabei vor allem im Blick behalten. Wir reden ja gerne darüber, die AfD ist eine in weiten Teilen rechtsextremistische Partei. Wir reden über rassistische Einstellungen, völkisches Denken und so weiter und so fort. Aber wir sagen auch immer und weisen darauf hin, dass das nicht deshalb zwangsläufig für alle ihre Wählerinnen und Wähler gilt, sondern für einen Teil. Und die Politikwissenschaft würde sagen, von der Gesamtwählerschaft der AfD sind das roundabout so 10-12%. Die sind rechtsextrem und die wollen einen völkisch-autoritären Staat und die braucht man auch nicht, also wird man auch so nicht ansprechen können. Die anderen aber schon. Denen darf man auch gerne vorhalten, dass sie mit ihrer Stimme eine in Teilen rechtsextreme Partei unterstützen. Aber wir sehen, dass sie das nicht irritiert, sondern sie sagen, ja, dann ist das halt so. Aber was man sich fragen muss, ist, warum wählen sie die denn eigentlich trotzdem? Und der Punkt ist, und das finde ich ist wirklich ganz interessant, die AfD bewirtschaftet ja eigentlich Mängel. Also jemand zum Beispiel hat das Gefühl, da wird über meinen Kopf hinweg entschieden. Das ist ja jetzt erstmal ein Mangel, nämlich ein Mangel von Beteiligung, von gehört werden, von gesehen werden. Die AfD bewirtschaftet, Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze oder ihr Wohnraum wird unbezahlbar wegen den ganzen Migranten. So, was steckt dahinter? Eigentlich die Tatsache, Wohnraum ist zu teuer. Oder ich kriege offensichtlich, sei es von Arbeitgebern oder anderen, nicht ausreichend das Gefühl vermittelt, dass ich mir um meinen Arbeitsplatz keine Sorgen machen muss. Und ich glaube, wir würden ganz viel gewinnen, wenn wir mal anfangen würden, über diese Dinge zu sprechen. Und eben gar nicht mehr über diese Befürchtungsaktivitäten, die die AfD den lieben langen Tag da veranstaltet, sondern über das, was da eigentlich sozusagen eine Etage dahinter liegt. Und das sind eben Daseinsvorsorge, Infrastruktur. Wir sehen hohe Korrelationen in der Forschung zu Abwanderung und Demografie. Steffen Mau fiel ja eben schon mal, der jetzt seit einem Jahr auch gefühlt schon wieder durchs Land tingelt, um den Leuten zu erklären, dass natürlich wir in absoluten Zahlen zum Beispiel inzwischen seit 5-6 Jahren sehen, dass mehr Menschen wieder nach Ostdeutschland ziehen. Und dann heißt es schnell, ja, aber dann kann es doch daran nicht liegen. Ja, aber wo gehen die hin? Das funktioniert nur deshalb, weil es in Ostdeutschland inzwischen Universitätsstädte gibt. Wir sitzen gerade in einer sehr netten Universitätsstadt. Wenn man nach Leipzig geht oder so, ist die Welt auch noch relativ in Ordnung. Aber der demografische Effekt, also Überalterung, wenig junge Leute, viele alleinbleibende junge Männer und ältere Männer, ist in Ostdeutschland seit Jahrzehnten ungebrochen. Und das ist etwas, da könnte sich Politik von mir aus mal eine Woche einschließen und ein Konklave machen und sagen, so, und was machen wir denn da eigentlich gegen? Und das fehlt mir in dieser Debatte, dass diese Dinge irgendwie so, also ich will nicht ausschließen, dass sie hier und da stattfinden, aber das läuft super unterm Radar, wenn überhaupt. Aber auf der Bühne findet eben all das andere statt, was quasi der AfD auch noch die Bühne bietet, die sie brauchen.
Wobei nur kleiner wiederum nicht Einspruch oder Widerspruch, aber Ergänzung. Bodo Ramelow, der jetzt ja Vizepräsident des Bundestags geworden ist, bis vor kurzem ja Ministerpräsident in Thüringen, hat das rauf und runter erzählt.
Genau, ja, ich sage, es ist nicht so, dass es gar nicht stattfindet, und, aber es ist halt ist eine
damit,
Person.
Genau, aber er war immerhin der Ministerpräsident, er ist damit nicht durchgedrungen. Ne? Seine Partei war ja weit abgeschlagen. Bei der Landtagswahl.
Was aber jetzt nicht viel mit Bodo Ramelow zu tun
hat. Nee, aber es hat etwas damit zu tun und das ist was, was mich sehr beunruhigt auch. Die Frage der Wahrnehmung. Julia hat das ja gerade schon angedeutet. Ne? Also wer setzt sich mit welcher Erzählung durch und wer glaubt welcher Erzählung? Wir hatten mal Zeiten, da war es so, wenn jemand einen politischen Skandal am Hacken hatte, ja, korrupt, was auch immer, Veruntreuung von Geldern, jetzt gehe ich gedanklich echt weit zurück, aber Uwe Barschel, damals der CDU-Ministerpräsident, das war so ein Fall, da haben dann eingefleischte CDU-Anhänger gesagt, das geht nicht. Mhm. Ja, und das war sozusagen eine allgemeine Erkenntnis, basierend auf Fakten, auf Recherchen, was da wirklich vorgegangen ist, haben dann ein Großteil der Menschen gesagt, die eigentlich konservativ wählen wollten, das geht nicht. Wenn man mal einen ganz frischen Fall nehmen will, jetzt in unserem Nachbarland in Frankreich, Marine Le Pen wird verurteilt in einem rechtsstaatlichen Prozess, alles sozusagen wasserdicht, mit verheerenden Folgen politisch, kommt dazu. Aber die Wahrnehmung ist da dann in einer Anhängerschaft, das passiert nur weil. Und das erleben wir ganz häufig, ja, das passiert nur, weil man uns ausgrenzen will. Das heißt, das nicht mehr anerkennen von im Prinzip einer gemeinsamen Grundlage, was können wir als Standard setzen und wie sehr können wir darauf vertrauen, und das ist halt auch wieder so ein Vertrauensthema, wie sehr können wir darauf vertrauen, dass die Justiz unabhängig ist, wie sehr können wir darauf vertrauen, dass der Journalismus unabhängig ist, dass er sozusagen unabhängig von der Partei, von der Person erstmal auf den Fall schaut und sagt, ist das valide oder ist das nicht valide. Und da haben wir natürlich ein Riesenproblem, das ist ein wachsendes Problem und wie schon vorhin gesagt, Paradebeispiel Vereinigten Staaten von Amerika, komplett geteilte Wahrnehmungswelten, was man überhaupt noch glauben mag. Und das, also ich will jetzt auch nicht irgendwie zu schön reden, das ist natürlich echt eine massive Hypothek, wo es, also wir sind gerade an einem Tiefpunkt, das kann bedeuten, ne, Julia hat ja die Zahlen genannt, das Vertrauen in Institutionen, in Parteien, in Spitzenkandidaten so niedrig wie nie. Die positive Wahrnehmung wäre die, es kann ja von jetzt ab nur noch bergauf gehen. Also das ist meine kleine Hoffnung, die ich habe mit Blick auf die jetzt startende, sehr wahrscheinlich startende Regierung aus Union und SPD, dass sie aus einem derartigen Erwartungstal kommen, dass sie eigentlich nur gewinnen können. Aber es kann natürlich auch einfach nur ein Punkt sein auf einer Geraden, die weiter nach unten geht.
Das war letztendlich so eine unserer dahinführenden Schlussfragen, nämlich zu sagen, sehen Sie überhaupt noch Chancen, dass wir diese, so ein nettes Wort, demokratische Emotion, also die Lust am Streiten und Argumentieren, ob man die wirklich wieder wecken können, ob die Leute nicht gerade alle so satt sind, was politisch abläuft. Sie beschreiben das ja im Buch auch und hatten wir auch schon im Podcast, dass einige Leute sagen, ich will von den Nachrichten gar nichts mehr hören. Ehrlich gestanden, ich ertappe mich da auch manchmal dabei, wo ich denke, oh nee, nicht schon wieder so eine Turbulenz, die da auftaucht und für Unruhe sorgt. Ja, wie kriegen wir die Leute hin, dass sie sagen, entspannt euch und lasst uns jetzt mal an der Sache arbeiten.
Also ich bin total optimistisch, weil was wir sehen können ist, dass, also wir gucken mal auf die hohe Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl. Wir gucken mal auf die Shell-Jugendstudie 2024, die einen Riesensprung gestiegenes politisches Interesse bei jungen Menschen nachweisen kann. Und ich könnte jetzt noch ein paar andere Sachen nennen. Also es scheint doch irgendwie in dieser Krisenhaftigkeit von diesem immer ist irgendwas, scheint es doch auch einen Bedarf zu geben, dass man sich vielleicht auch vergewissert in dialogischer Form auf irgendeine Art und Weise, dass man damit ja nicht alleine ist, sondern wir sitzen ja alle in diesem Boot. Und das ist ja das Wichtige, dass auch Sie sagen oder ich sage, wenn ich mit, was weiß ich, Freunden vom Dorf rede, dass mir das genauso geht, dass auch ich manchmal einfach diese Nachrichten nicht mehr hören und sehen kann. Und ich glaube, das ist der erste Door-Opener, also Türöffner, um überhaupt zu vermitteln, das ist auch nicht nur ein Problem von Menschen mit wenig Einkommen oder geringer Bildung oder so, sondern das ist eine Herausforderung für uns alle. Und es gibt gute und schlechte Tage. Und in Formate übersetzt, glaube ich, geht es vor allen Dingen darum, von dieser großen Bühne runterzusteigen in anschaulichere Dinge. Ne? Eben für dieser Begriff, es soll konkret sein. Ich glaube, es muss vor allen Dingen lebensweltlich sein. Also irgendwas, wo eine Berührung da ist, wo Menschen nicht direkt das Gefühl haben, dass sie wahnsinnig viel Wissen oder Zeitungslektüre oder was auch immer mitbringen müssen, damit man überhaupt halbwegs in die Sache reinkommt. sondern mal da anzufangen, wo man ist. Ich meine, die Gedenkstättenbewegung zum Beispiel in den späten 70ern, frühen 80er Jahren ist mal entstanden unter dem Label Grabe, wo du stehst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eigentlich das Bild dahinter. Also ich wünsche mir zum Beispiel, dass Politik nicht nur einlädt zu Bürgerdiskussionen, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen, und dafür irgendwie Wochen im Voraus in jedem Dorf des Landes irgendwelche Plakate aufhängt und damit aber natürlich auch die Forderung an die Menschen formuliert zu sagen, komm mal dahin, weil ich komme dann. Sondern ich würde denken, wie cool wäre es, wenn ein Politiker einfach mal mittwochsabends in die einzige letzte Kneipe, die es noch gibt, sich auf ein Bier setzt und sagt, guten Abend, Leute, wie geht's? Und ohne, dass er dafür 3 Wochen lang vorher die Straße plakatiert und 37 Social-Media-Posts gemacht hat. Und wenn an dem Abend halt nur 6 Leute in der Kneipe sind, okay, dann ist der Output vielleicht nicht riesig. Aber es spricht sich rum. Und das ist auch das, was den Leuten imponiert, wenn Politik sie sucht und mit ihnen ins Gespräch geht, wo man es nicht erwartet. Also nicht im Wahlkampf und nicht mit langer Ankündigung. Und ich glaube, von diesem Gedanken kann man ganz vieles machen. Ich wünsche mir auch zum Beispiel einen Journalismus, der mutig ist und zum Beispiel, weiß ich nicht, der Deutschlandfunk oder Deutschlandfunk Kultur könnte jetzt hingehen, könnte sagen, ab morgen sind wir einfach mal 2 Wochen mit einem offenen Studio, wo man uns bei der Arbeit zugucken kann, in, keine Ahnung, Kassel auf dem Marktplatz. Aber wir machen dafür jetzt nicht eine Riesenkampagne. Wir machen nicht schon wieder eine Show da draus, so dass die Leute das Gefühl haben, ah, jetzt muss man ja auch mal dahin gegangen sein und der Bürgermeister kommt noch zur Eröffnung und dann wollen noch 6 andere Leute ein Grußwort reden, sondern dass man einfach morgens auf den Marktplatz geht und denkt, was ist denn hier los? Und das ist, glaube ich, der Weg, warum der neugierig macht und der eben auch dann, also Neugier ist ja was Positives dann, der dann auch vielleicht sagt, das ist aber jetzt hier irgendwie spannend. Mhm. Und dann geht man vielleicht am nächsten Tag auch nochmal vorbei. Mhm. Aber das erfordert, deswegen habe ich es auch genau so gesagt, es erfordert wahnsinnig viel Mut, weil man natürlich, so ein Projekt kostet ja wahnsinnig große Ressourcen, personell, finanziell. Zeit. Das auch noch, man bewegt viel, ohne vorher zu wissen, und das passt nicht zu den Logiken unserer Zeit, was wohl antizipiert rauskommt. Aber ich glaube, Menschen wünschen sich genau das, dass sie nicht ein Messfaktor sind für was rauskommt, sondern dass sie einfach erstmal bei sich sind. Also das ist meine Erfahrung. Und ich glaube, wir nennen im Buch, und da kann Corbinian vielleicht anschließen, eben ganz viele unterschiedliche Wege, die aber vielleicht alle auf diesem Gedanken ein bisschen gründen, über Unvorhergesehenes, Neugierigmachendes, Unerwartetes, im Grunde Menschen wieder ins Miteinander zu bringen und dabei auch auszuhalten, wenn jemand an der schönen offenen Studiobox halt einfach mal vorbeilatscht und denkt, interessiert mich ein Scheiß, was die da machen. Das ist auch legitim, auch mal nichts zu sagen, nicht zu diskutieren oder nicht dabei sein zu wollen.
Und das sind ja auch niederschwellige Angebote, also die auch eben nicht so fancy für die Bürgerinnen und Bürger wirken, sondern wo sie dann eventuell Lust verspüren, aber wenn auch nicht, ist auch okay.
Ich glaube, wenn ich das kurz sagen darf, ich glaube, das wirkt total fancy, weil wir, also ich weiß, wie dieses Radiostudio aussieht und kenne da auch die Regler und weiß mal, wie man es hoch und runter schiebt oder so. Aber es ist eben fancy. Es ist total fancy, mal zu sehen, wie jemand Radio macht oder wie, also wir können ganz viele Beispiele nehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, man hat ja selber, und da würde ich mich sofort mit einschließen, als Wissenschaftlerin und dann auch noch in Berlin, man hat so seine Bubble-Logiken, worin man super routiniert ist und da bricht bei mir gar kein Zacken mehr aus der Krone. Und andere Leute stehen daneben und sagen, wow, krass, das habe ich noch nie miterlebt, solche Leute habe ich noch nie persönlich gesehen. Ja, ich habe neulich mal SchülerInnen von einer Berliner Schule mitgebracht zu Corbinians Live-Sendung im Humboldt-Forum mit Robert Habeck. Die haben 3/4 von dem, was Robert Habeck gesagt hat, was an Robert Habeck liegt, nicht verstanden. Aber es war ein wahnsinniger Effekt da, der kommt hier hin. Ich darf dabei sein, ich sehe den mal, vielleicht macht er sogar noch ein Foto mit mir. Und vielleicht habe ich eben auch 12 Sätze verstanden. Wenn der Anspruch natürlich ist, ich habe alle Sätze verstanden, dann wird es nichts werden. Aber wenn ich im Grunde Gelegenheitsstrukturen aufbaue für solche Berührungen, dann glaube ich, geht total viel. Wenn ich das erzähle, denke ich immer, ich müsste kündigen und solche Sachen machen, weil das so, weil man dann selber automatisch so euphorisch wird in der Vorstellung, wie cool das einfach sein könnte.
Ja. Ich frage nochmal den Journalisten, ja. Ist das eine realistische Idee also, tatsächlich?
Das offene Studio, die Idee hatte ich sozusagen ganz, ganz konkret, dass die Leute wirklich ins Studio kommen. Kurz vor Corona haben wir damit angefangen, dass Leute wirklich ins Studio kommen konnten. Jede Woche, also einmal die Woche war unser Studio gepackt voll. Und das haben wir dann in der Corona-Zeit ins Digitale gerettet. Und da gibt es das noch immer. Einmal im Monat das offene Studio. Das ist natürlich nicht ganz so nah wie im Studio dabei sein, aber man kann auch viel sehen und mitdiskutieren. Und es gibt ja, also wir machen das, es gibt viele Medienformate. Der WDR beispielsweise geht auf die Marktplätze, so wie Julia das gerade beschrieben hat, in kleinere und mittelgroße Städte, vor allem im WDR-Sendegebiet. Es gibt vielerlei Initiativen dieser Art. Und das ist das, woraus ich eigentlich auch, obwohl ich als Journalist natürlich immer es mag, wenn man das große Bild hat und die große These und die große Beschreibung, aber letztendlich durch die Arbeit an unserem Buch und auch durch die vielen Veranstaltungen, die wir gemacht haben, habe ich eins gemerkt, dass es halt wirklich eher im Kleinen liegt und dass auch die Hoffnung im Kleinen liegt. Denn wenn wir uns die Gesamtlage anschauen, also 15 Minuten Tagesschau oder meinetwegen 10 Minuten Nachrichten im Deutschlandfunk, dann kann man ja wirklich auch dieses Bedürfnis nach Nachrichtenvermeidung haben. Das habe ich als Journalist sogar selbst. Wenn ich nicht aktiv im Dienst bin, merke ich, wie ich häufig die Nachrichten wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vermeide. Möglicherweise auch, weil das für mich auch immer dann irgendwie mit der Arbeit zusammenhängt. Aber das ist natürlich eine verrückte Realität, die wir da abbilden, die eigentlich durch Negativnachrichten, sei es Naturkatastrophen, sei es politische Katastrophen und dergleichen geprägt ist. Und wenn man die Menschen aber in ihrem sozialen Zusammenhang trifft, sieht, spricht, dann merkt man, wie viele positive Erfahrungen da sind, wie viele schöne Dinge passieren. Leider Gottes nicht für alle, gibt natürlich auch andere Beispiele, aber für die große Zahl der Menschen ist es ja so, dass sie im persönlichen Umfeld Erfolge sehen, Solidarität erleben, dass sie merken, dass Menschen tendenziell freundlich zueinander sind, dass sie einander helfen wollen und dergleichen mehr. Das kann man übrigens auch an der klassischen Umfrage-Diskrepanz immer wieder ablesen. Wenn man die deutsche Bevölkerung fragt, repräsentativ, wie geht's dem Land? Dann haben wir seit Jahren richtig miese Werte. Ja, alle erwarten eigentlich sozusagen das Schlechteste. Wenn man fragt, wie geht es Ihnen persönlich und auch, was sind Ihre persönlichen Erwartungen für die Zukunft, haben wir relativ gute Werte. Und das liegt natürlich auch unter anderem an dieser medialen Öffentlichkeit, wie wir sie kriegen. Das heißt, ganz viel Energie und Kraft, die wir ziehen könnten, können wir eigentlich aus unserem direkten Umfeld ziehen. Und die große politische Aufgabe ist es jetzt eigentlich, diese ja 80% Positiverfahrung, die wir alle haben, diese 80, vielleicht sogar bis 90% Bereitschaft in der Bevölkerung, eigentlich die Dinge gemeinsam nach vorne zu denken, diese vielen kleinen Erfahrungen, denen wieder politisch das Gewicht zu verleihen, dass sie nicht einfach nur die stille Mehrheit sind, sondern dass sie einfach auch als Mehrheit wirken. Das ist, glaube ich, das ganz große Manko oder die ganz große Rätselfrage. Das will ich auch niemandem vorwerfen, auch in der Politik nicht. Da stehen wir alle davor. Wie kann das eigentlich sein, dass Minderheiten mit ihrer Strategie so stark die Öffentlichkeit prägen und damit auch die Diskurse letztendlich vergiften? Also wie kriegen wir aus diesem Kleinen das in dieses große Gefühl wieder rüber? Das ist eigentlich die Aufgabe, vor der
wir stehen. Und in der Stadtentwicklung können wir eigentlich nah am Menschen sein, indem wir was zeigen, indem wir wohin gehen. Also wir merken das immer, wenn sich so Firmengelände plötzlich öffnen oder Räume umgenutzt werden, was für irre Ideen entstehen. Und wir sind gefletscht und die Umgebung auch. Und dass man sich das eigentlich mehr noch vornehmen muss und weg von diesem, ich sag, ständigen Dialog und Diskurs und wir sind so freundlich miteinander, sondern dass man da erstmal mit anfängt.
Ja, ich wollte gerade Leserin des Buches nämlich auch fragen, Katrin, was waren denn so deine Aha-Momente beim Lesen und gerade auch mit Blick eben auf diese ganz konkrete Beteiligungsebene, auch an dich als Moderatorin, hast du irgendwas mitnehmen können, wo du sagst, ja, das probiere ich beim nächsten Mal aus, damit wir auch wirklich besser streiten, wenn wir uns dann auseinandersetzen?
Also ich kann gar nicht von dem Aha-Moment jetzt sprechen, sondern vielmehr, dass ich die vor allem ersten beiden Kapiteln wahnsinnig gut differenziert aufgearbeitet erlebt habe oder gelesen habe. Ich fühlte mich in vielen bestätigt. Also man hat ja als Zuhörerin oder Leserin dann auch von verschiedenen Medien so ein Grundgefühl oder macht sich sein eigenes Bild. Und ich fühlte mich dann in vielem bestätigt, was ich mir selber so zurechtgedacht, zurechtgesponnen hatte. Und das fand ich nochmal sehr, sehr gut, also für mich selbst als Bürgerin. Und was ich natürlich dann auch immer wieder rausgelesen habe, dass es ganz viele Analogien zum Change Management theoretisch gibt. Ne? Also wenn ich jetzt gerade Ihnen so zugehört habe, Herr Frenzel, ich denke da auch ganz stark an das Wort Selbstwirksamkeit, sowohl auf der persönlichen Ebene, aber eben auch auf der politischen Ebene. Und wenn ich jetzt auch an die zukünftige Regierung denke, dann denke ich, müssen ganz schnell Quick Wins her, damit sozusagen auch die Bürgerschaft, die Bürgerinnen und Bürger merken, hey, da geht was, die können auch was bewegen. Und wenn ich jetzt auch auf die kommunale Ebene schaue und auch auf unsere Tätigkeiten, dann denke ich, können wir da nochmal viel, viel stärker auch ins Gespräch kommen, wo die Bürgerinnen und Bürger sich selbst wirksam erleben und einfach auch dann nach Hause gehen und das Gefühl haben, ich konnte heute wenigstens einen kleinen Beitrag auf meiner Ebene leisten und hier auch was bewirken. Und ich glaube, wenn wir an diesen verschiedenen Stellen ansetzen, dann kann da auch was Gutes draus werden oder sich das Ganze wieder in eine positivere Richtung entwickeln.
Ja, und heute live in Freiburg haben wir natürlich auch die Gäste im Literaturhaus angesprochen und gefragt, was sie eigentlich aus der Debatte, aus dem Gespräch mit Corbinian Frenzel und Dr. Julia Reuschenbach mitnehmen. Und da hören wir nochmal zwei, drei O-Töne von den Besuchenden jetzt direkt hier, bevor wir zur Schlussfrage an das Autorenteam kommen.
Mich hat der Abend so weit inspiriert, dass ich gedacht habe, es ist noch nicht alles verloren. Mhm. Also man kann die Debatten noch retten, man kann auch im Kleinen Gespräche so führen, dass sie nicht eskalieren und dass man sich besser zuhört. Und ja, ich hätte noch eine Stunde zuhören können.
Was nehmen Sie mit nach Hause?
Dass wir, naja, ich würde sagen, dass einmal es, glaube ich, eine Kommunikationspolitik seitens der Politik gibt und dass vielleicht gar nicht so viel schief läuft und wir auch gar nicht so polarisiert sind, wie wir das manchmal denken. Oder dass es eigentlich relativ viel Konsens zwischen den Menschen gibt, aber es einfach eine funktionierende Debatte geben muss, die alle Menschen mit einschließt oder zumindest ihnen die Möglichkeit gibt, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und um auch ja, Polarisierung und wirklich das Rücken an den rechten Rand zu vermeiden.
Gab es etwas, was Sie überrascht hat oder was Sie nicht so erwartet hätten?
Ich fand diese Aufschlüsselung mit den jungen Wählern sehr interessant, muss ich sagen. Dass es wirklich ein sehr kleiner Anteil ist an der Bevölkerung und dass die Eltern noch älter werden und weiterhin diese Wahl bestimmen, das war mir so nicht bewusst. Also das fand ich sehr interessant.
Ja. Letzte Frage an Sie beiden. Jetzt haben wir so viel geredet. Es ist im Herbst entstanden. Sie haben bestimmt gedacht, Sie machen kurz mal so eine Lesereise wie Harpe Kerkeling und dann ist man irgendwann mal fertig. Jetzt sind Sie schon seit Herbst unterwegs. Wird es eine Fortsetzung geben, nicht nur von Ihren Reisen, sondern auch von dem Buch?
Also das ist das absolute Geschenk, das von diesem Buch einhergegangen ist, dass wir diese Deutschland-Tour machen können und auf total viele spannende Menschen treffen, in ganz viele schöne Gesprächssituationen gekommen sind, auch wirklich schon in, ja, manchmal ist es ja auch so banal, einfach auch an schöne Orte, also sowohl die Städte als auch die Veranstaltungsorte und dabei halt einfach auch, das habe ich echt, also ich hätte es ja wissen können, man weiß es ja irgendwie auch und zum Teil zitieren wir auch Initiativen auch vor Ort, aber dabei auch gemerkt haben, wie viele Menschen vor Ort tolle Sachen machen und ein Interesse daran haben, dass Menschen miteinander im Gespräch sind, Perspektivwechsel, also auch ganz viele Menschen, die ganz andere Berufe haben, die das gar nicht machen müssten, deren nicht als Brotjob, ja, und es aber trotzdem machen. Und das ist für mich eigentlich, also wie gesagt, das Geschenk, dass ich das mitmachen darf und auch die schöne positive Überraschung.
Wir fahren auch zum Beispiel noch nach Rostock, was ich auch ganz spannend finde, so als geografische Region, ein paar andere Sachen, Saarbrücken, auch viel Strukturwandel und anderes im Saarland. Also das sind schon nochmal Orte, die jetzt bislang irgendwo zwischen Köln, München, Hamburg und Berlin eben noch nicht so stark waren. Und deswegen ist es total toll, dass das dieses Jahr offensichtlich noch so ein bisschen Anklang findet.
Mhm. Sehr schön.
Super, da wünschen wir ganz viel Spaß und auch heute ein tolles Gespräch jetzt hier in Freiburg.
Mhm. Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Gerne, wir freuen uns, dass Sie da sind.